SWR 2. Buddeln im Namen des Herrn, biblische Archäologie heute, das ist unser Thema in Perspektiven in der nächsten halben Stunde. Denn jetzt im Juli und August ist Grabungssaison. Auch aus der Schweiz machen sich jeden Sommer Archäologen und Studierende auf den Weg ins Land der Bibel, nach Israel. Am See Genezareth etwa gräbt ein Team der Uni Bern schon seit Jahrzehnten zusammen mit internationalen Partnern. Eine Stadt aus der Zeit König Davids haben sie bereits entdeckt und derzeit legen sie ein Dorf frei, das aus neutestamentlicher Zeit stammt. Judith Wipfler hat diese Grabung am See Genezareth besucht.
Man kann nirgendwo so gut denken wie in der Archäologie und so gut fluchen wie in der Archäologie. Es ist also sowohl Schreibtisch wie auch Baustelle.
Der Grabungsmorgen neigt sich bereits dem Ende zu. Die Ausgräberinnen und Ausgräber sind um 4 Uhr früh aufgestanden und arbeiten schon seit um 5 auf dem Grabungshügel. Für die fantastische Aussicht hinunter auf den See Genezareth und rundum auf die Berge Galiläas, dafür haben sie kaum Zeit. Bevor die Hitze gegen 1 Uhr unerträglich wird, müssen sie so viel wie möglich geschafft haben. Aber die jungen Leute aus Finnland, den Niederlanden, Deutschland, England, den USA und der Schweiz sind hoch motiviert. So wie Miriam.
Ich bin sehr froh, dass ich gekommen bin. Es ist wahnsinnig. Auch wenn wir sehr, sehr fest arbeiten und sehr dreckig werden, sehr fest schwitzen und alles, es ist wahnsinnig. Es ist so schön, Leute aus der ganzen Welt lernen zu kennen und so viele schöne, interessante, coole Sachen zu finden. Also, ja. Ich würde sicher wiederkommen, wenn ich könnte.
Miriam legt Besen und Kehrschaufel selbst beim Sprechen nicht aus der Hand. Ihre Wangen sind sonnengerötet, Gesicht und Hände staubverschmiert. Miriam säubert gerade den Fußboden einer Synagoge frei, die wohl aus dem 4. Jahrhundert unserer Zeit stammt. In wenigen Tagen muss der ganze Grabungsplatz aufgeräumt und sauber sein, denn dann kommt ein Fotograf im Heißluftballon, um spektakulär schöne Fotos von der Synagoge aus der Luft zu machen. Miriam und die anderen Studis arbeiten hier gratis. Sie zahlen sogar Flug und Unterkunft selbst und opfern ihre Semesterferien, auch wenn's hart ist. Für viele geht mit der Grabung in israelischer Erde schlicht ein Traum in Erfüllung. Die Theologiestudentin Jasmin.
Als Theologin komme ich natürlich am liebsten hierher, weil das ist der Ort, wo die Bibel abgespielt hat in dem Sinn. Ja, darum so die Umgebung zu sehen, hier zu sein und sich gewisse Sachen mal vorzustellen, der See Genezareth und alle Geschichten, die man dazu kennt von der Bibel her. Ja, es ist extrem spannend. Also ich liebe es wirklich, hier zu sein, das Pack, auch wenn es immer wirklich bis an Grenzen braucht eigentlich. Ja.
Diese Grabung am See Genezareth liegt in Sichtweite von so prominenten neutestamentlichen Orten wie Magdala, der Heimat Maria Magdalenas, oder dem Ort Tabgha, wo Jesu Brot- und Fischvermehrung stattgefunden haben soll. Doch Jasmin ist vorsichtig, ihre wissenschaftlich-archäologische Grabung allzu fest mit Glaubensdingen zu verknüpfen.
Es gibt so ein bisschen die Seite von Leuten, die gerne wollen, dass Archäologie die Bibel bestätigen würde. Und ich habe gemerkt, also für mich ist die Bibel mehr etwas, was ich glaube. Und ich muss es nicht bestätigt haben durch Archäologie. Aber es ist natürlich interessant, wie Archäologie das Bild der Bibel bereichern kann. Also eben gerade speziell jetzt hier in Israel.
Derselben Meinung ist auch Nachwuchsforscher Damian Kessi. Zum dritten Mal dabei, bereits Mitglied im Staff, also im Leitungsteam und fast schon unverzichtbar im Feld.
Ja, ich versuche, die Archäologie von der Bibel zu trennen, so gut es geht. Weil ich finde, der Ansatz, jetzt hier mit der Bibel in der Hand ins Heilige Land einzufallen und die in der Bibel erwähnten Städten auszugraben, finde ich eigentlich einen schlechten Ansatz, weil man von einer Interpretation aus auf die Ergebnisse schließt. Wir sollten versuchen, die Grabung möglichst neutral durchzuführen, alle Daten, die wir finden, halt zu sammeln und erst danach Rückschlüsse zu ziehen.
Damian Kessi nimmt an der Grabung auch Messungen mit dem Tachymeter vor. Jeden Tag ermittelt er, wie tief genau gegraben wurde.
Okay. 1029. Okay.
1029.26. 26. Yes.
Elevation 104.677.
Thank you very much.
No worries.
Alle Daten werden direkt auf dem Grabungsfeld in einen Mobilcomputer eingegeben und später ins Computernetzwerk übertragen. Das spart unheimlich viel Zeit im Vergleich zu früher, da alles auf Zetteln notiert und diese mehrmals abgeschrieben werden mussten. Für den Berner Archäologen Stefan Münger ein wichtiger Fortschritt.
Dass wir sehr viel mehr Zeit haben, über die Dinge nachzudenken und sie nicht einfach nur in den Computer tippen müssen.
Stefan Münger war einer der ersten Archäologen, der Präzisions-GPS einsetzte. Die Spezialsoftware für die Auswertung der Grabung hat der Theologe sogar selbst entwickelt, bleibt darüber aber ganz bescheiden.
Die Entwicklung dieses Datenbanksystems war eine Notwendigkeit, weil es nichts solches zu kaufen gab.
Via Internet können die Forschenden in den Monaten nach der Grabung von überall in der Welt auf die Grabungsdaten und Objektfotos zurückgreifen und diese bis zur Publikationsreife weiterbearbeiten. Das bedeutet in den Wochen während der Grabung aber auch, dass etwa Damian fast die Hälfte seiner Zeit in Israel mit Datenerfassung vor dem Computer verbringt. Ist das nicht ein wenig trist?
Nee, ich bin auch mit diesen Sachen aufgewachsen, mit dieser ganzen Technik. Ich habe auch keine Berührungsängste eigentlich mit der Technik und drücke dann manchmal auch einen Knopf zu viel. Dann muss man halt wieder versuchen, das wieder zurückzuholen, was man gelöscht hat. Aber in einem gewissen Sinne, finde ich, macht es sehr viel mehr Spaß, mit einem Computer zu arbeiten oder mit einem technischen Gerät, als das halt alles von Hand zu machen. Und es macht auch sehr viel Sinn, wenn man die Fehlerquellen reduzieren kann und die Komplexität der aufgenommenen Daten kann man dadurch natürlich erhöhen.
Damian Kessi schätzt aber nicht allein die technischen Seiten der archäologischen Grabung.
Einerseits finde ich es schön, kann man hier etwas an einem wissenschaftlichen Projekt mitarbeiten. Und andererseits ist auch der menschliche Aspekt. Man lernt viele Leute hier, die man sonst vielleicht nicht treffen würde, kennen. Es sind Leute aus ganz Europa, einige amerikanische Studierende hier und es führt auch zu einem interkulturellen Austausch, was ich auch sehr spannend finde.
Dass diese Grabung auch ein positives Gemeinschaftserlebnis ist, das hat auch mit dem kollegialen Umgangston auf dem Feld zu tun. Alle sind miteinander per Du, auch mit den Professoren und Leitern des Projekts. Von der Uni Bern ist das Stefan Münger. Der heute Mitte 40-Jährige kann sich aber noch an alte Grabungszeiten erinnern.
Früher war der Ausgrabungsleiter der Herr über Arbeiter, die für ihn gearbeitet haben. Der Ausgrabungsleiter hat die Arbeiter jede Woche ausbezahlt und damit war der Teamgedanke eigentlich schon abgeschlossen. Der Ausgräber hat dann seine Funde publiziert und gesagt, was er alles gefunden hat, obwohl er höchstwahrscheinlich kein einziges Mal nach etwas gesucht hat, sondern es sich hat bringen lassen. Heutzutage ist es ganz anders. Ich denke, gerade die jüngere Generation der Archäologen hier in Israel, aber auch andernorts, ist sehr viel multidisziplinärer geworden und orientiert sich sehr viel stärker am Teamgedanken. Wir sprechen heute nicht mehr davon, dass jemand etwas ganz alleine gefunden hat. Das Finden geschieht immer im Kollektiv, immer im Verbund mit weiteren Disziplinen und immer im Wissen darum, dass es ohne die anderen eigentlich gar nicht geht, dass wir nicht in der Lage sind, als Einzelpersonen in dieser Wissenschaft große Sprünge zu machen.
Nach einem ersten Rundgang auf dem Grabungsfeld suche ich Schatten mit Professor Jürgen Zangberg von der Uni Leiden, Niederlande. Zangberg ist federführend für die aktuelle Grabung, für die Erforschung dieses Dorfs mit der Synagoge aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Und davon soll er mir nun, etwas geschützt unter schwarzen Sonnensegeln, mehr erzählen.
Im Schatten mit Jürgen Zangberg. Wo sind wir hier eigentlich?
Genau, wir sind ja auf dem Hügel, der Horvath Kur genannt wird. Ist kein antiker Name, aber taucht zum ersten Mal auf einer Karte von Gottlieb Schumacher, Ende des 19. Jahrhunderts, der damals schon eine Ruine hier gefunden hat. Warum wir hier graben, das hat einfach damit zu tun, dass in der Forschung noch relativ wenig bekannt ist über das ländliche Galiläa in der römischen Zeit, römisch-byzantinischen Zeit, also in der Zeit, in der das Neue Testament hier spielt, die Evangelien, Jesusgeschichten und dann eben auch die jüdische Tradition, rabbinische Literatur. Und wir wollen gern untersuchen, wie ein Dorf in dieser Zeit strukturiert war, wie die Menschen hier lebten, mit welchen Regionen sie in Kontakt waren, Handel getrieben worden ist, Ackerbau betrieben worden ist, Viehzucht und so weiter und so fort. Eben eine ländliche Siedlung, ein Dorf. Dazu kommt natürlich auch, dass die Lage sehr schön ist hier und man genießt die Ruhe und hat einen weiten Blick ins galiläische Hügelland über den See in den Golan hinein und ab und zu kommt der ein oder andere Besucher und dann erklären wir denen auch dann, was hier zu sehen gibt.
Und es kommen manchmal auch Tiere, die aber nicht so willkommen sind.
Ja, es gibt also alles Mögliche an Getier hier, von Schlangen bis hin zu Skorpionen, die natürlich immer große Aufmerksamkeit bei den Studenten hier erregen. Es gibt aber auch ganz possierliche Tierchen, kleine Mäuse, die wir hier also stören, indem wir ihnen ihre Baue sozusagen streitig machen. Geier haben wir auch schon mal fliegen sehen.
Ja, wir sind hier in Galiläa. Viele der neutestamentlichen Geschichten spielen hier. Tapka, die Geschichte von der Brotvermehrung, Fischvermehrung ist hier ganz in der Nähe. Aber der Bezug von eurer Grabung hier ist ja dann doch ein bisschen weiter weg vom Neuen Testament.
Ja, genau. Also das war mir auch am Anfang wichtig, dass wir jetzt keinen Ort suchen, der im Neuen Testament erwähnt ist und dann in die ganzen Debatten eintreten müssen. Ist es so? Ist die Lokalisierung richtig? War hier Jesus wirklich mal? Das ist auch archäologisch ganz schwer zu fassen und eigentlich auch nicht zu beantworten mit den Methoden der Archäologie, sondern worum es mir hier geht mit meinen Kollegen zusammen, ist ein Bild von der Umwelt zu finden. Von einem ganz durchschnittlichen Dorf aus dieser Zeit, der Kultur, die die Region, die Landschaft geprägt hat. Und da kann man schon sehr viel beitragen an das Verständnis des Neuen Testaments. Aber diese alte Art und Weise von wir suchen den Ort, auf dem das und das passiert ist, das ist nicht mein Ding und das ist eigentlich auch vorbei.
Was ist dann das Verständnis eines biblischen Archäologen, eines christlichen Archäologen heute?
Es geht eben darum, um biblische Texte zu kontextualisieren, also in ihren jeweiligen Zusammenhang, historischen, gesellschaftlichen Zusammenhang zu setzen. Das ist im Prinzip genau das, was meine philologischen Kollegen auch machen, indem sie die Texte des Neuen Testaments in ihren zeitlichen, literaren Kontext verorten. Und diese zwei Zugangsweisen ergänzen sich. Es geht um ein zeitgeschichtliches, kulturgeschichtliches Verständnis des Neuen Testaments. Wir sitzen hier natürlich nicht auf einer isolierten Insel. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Grabungen, die hier auch momentan laufen. Und in der Zusammenschau dessen, was diese Grabungen jeweils finden, ändert sich das Galiläa-Bild dramatisch momentan. Und da versuchen wir auch so weit wie möglich den Studenten das nahezubringen, indem wir zum Beispiel Kollegen einladen, die hier in der Gegend arbeiten. Also die Kollegen aus Magdala zum Beispiel, wo momentan sehr viel passiert. Eine Grabung, die unser Galiläa-Bild verändert, die uns das urbane Leben in Galiläa zur Zeit Jesu nahe bringt. Und das kann man sehr gut ergänzen mit unseren Ergebnissen aus der etwas späteren Zeit über Dörfer.
Das heißt, die Gegend hier war weniger am Ende der Welt, als wir das vielleicht manchmal so denken, sondern es war eigentlich im Zentrum internationaler Handelswege, das sowieso, Via Maris läuft hier durch, Weg eben von Syrien bis Ägypten, das zieht hier alles durch und eben weniger provinziell?
Ja, also dieses ländliche, idyllische Galiläa, das war ein Wunschbild des 19. Jahrhunderts, in dem er eben Galiläa auch kontrastiert hat mit den Industriezentren in Westeuropa und man sich eine heile Welt versucht hat, dadurch zu erschließen und herbeizuholen. Das ist aber schon lange vorbei. Galiläa war Durchgangsland und die Handelsbeziehungen waren direkt vom Mittelmeergebiet durch Galiläa. Und da spielt Magdala am See eine große Rolle, nämlich als Umschlagplatz für Waren weiter nach Osten in die Dekapolis. Also alles, was in der Dekapolis verbraucht worden ist oder vieles davon, wurde durch Galiläa transportiert. Und darum hat eben auch Magdala eine große Rolle gespielt. Es gab eine Straße zwischen dem Mittelmeer und Magdala. An dieser Straße lag zum Beispiel dann auch später Tiberias oder auch früher Sepphoris, die berühmte Stadt. Also man profitierte am Handel. Es gab auch eine jüdische Oberschicht, die da mit auch gut lebte. Es gab Spannungen innerhalb der galiläischen Gesellschaft. Was uns Galiläa aber ganz besonders plastisch vor Augen stellt, ist, dass wir eine relativ große Zahl an Literatur haben. Nicht zuletzt eben Josephus auch, der uns ein sehr interessantes Bild gibt. Das fehlt oft in anderen Regionen. Aber dort hat man ähnliche Dynamiken wahrscheinlich vorauszusetzen, die mit der Mediterranisierung von Hinterland zu tun haben, also dem Einfluss von Oberschichten, die partizipieren plötzlich am internationalen Handel, Reichtum akkumulieren und dann eben auch die lokale Bevölkerung in Abhängigkeit halten. Das ist hier ähnlich passiert.
Nun wird es langsam aber sicher zu heiß auf der Grabung. Die 20 Wasserkanister, am Morgen abgefüllt, sind fast leer getrunken. Es geht ans Aufräumen. Schnell werden noch die letzten Eimer Grabungssand durchgesiebt, um keine Scherbe oder Münze zu verpassen. Aber dann geht es zurück hinunter zum See Genezareth, in die Herberge. Endlich duschen, Mittagessen und Siesta. Damit ist der Arbeitstag aber noch lange nicht vorbei. Für die Studis ist Scherbenwaschen angesagt. Die Fundstücke müssen noch vom Staub und Lehm der Jahrtausende befreit werden, bevor sie nummeriert, fotografiert und katalogisiert werden. Diese Arbeit findet dann im sogenannten Labor statt. Das Labor ist im klimatisierten Luftschutzkeller der israelischen Jugendherberge eingerichtet, in der die Grabungscrew auch wohnt. Im Labor arbeiten viele Menschen gleichzeitig. Irina, die israelische Keramikrestauratorin, setzt gerade einen Tonkrug zusammen, der vor 3000 Jahren zu Bruch ging. Und in einer anderen Ecke des Labors erklärt Stefan Münger gerade einer neuen Mitarbeiterin das spezielle Fotoprogramm.
Das ist aber Trennstoff oder welchen ums Wald kommt?
Ja, ich habe einfach ein bisschen geübt. Also ja, ich habe mit der Maske habe ich es gemacht und dann habe ich welche Auswahlkante.
Und dort tust du einfach 0,1 Pixel oder 0,2. Okay. Nicht mehr. Das ist wird's unscharf.
Ja.
Das Fotografieren der Scherben, Steine und Vasen ist auch deshalb so wichtig, weil das Team kein einziges Fundstück mit außer Landes nehmen darf. Nur was jetzt genau erfasst wird, kann zu Hause in der Schweiz weiter bearbeitet werden. Zur Forschungscrew im Labor stoßen heute israelische Archäologen aus der Nachbarschaft. Jürgen Zangenberg hatte mir diesen Besuch und die Expertise der Kollegen schon als hochwillkommen angekündigt.
Da lernt man unglaublich viel davon. Also wir besuchen uns regelmäßig gegenseitig und tauschen die neuesten Anekdoten und Erkenntnisse aus. Und das macht natürlich einfach Spaß, wenn dann so 3-4 Leute kommen, die irgendwo hier in der Gegend arbeiten. Und dann guckt man sich die Keramik zum Beispiel an und sagt, ah, das habe ich noch nie gesehen und sowas ist ja ganz toll und so sieht der jetzt aus, aha, aha. Und das läuft besonders gut hier mit den Kollegen um den See herum. Macht riesen Spaß. This is the most interesting one, perhaps.
This is from the system.
Yeah. Oh. Mm-hmm. See, this is Roman material, mm-hmm. But the form is unique.
Wow.
They don't have it in Capernaum.
Wow.
Okay. See this thing? Yeah. They do have the decoration, but it's on bowls, not on jugs.
With white
and wavy lines.
Dass sich Archäologen ihre Funde schon vor der Publikation zeigen und gegenseitig fachsimpeln, das ist auch neuer Stil. Von dieser Kollegialität und Transparenz profitieren aber alle. Archäologie heute geht nur im Team, das hat Stefan Münger schon gesagt. Und Archäologie funktioniert nur im Zusammenspiel verschiedener Wissenschaften.
Wir haben sehr schöne Resultate bekommen von der sogenannten Paläobotanik. Die Paläobotanik kann uns sagen, was die Leute angebaut haben. Wir können aber auch sagen, wie das damalige Klima aussah. Daneben untersuchen wir ja auch die Knochen.
Der Berner Theologe und Archäologe Stefan Münger forscht schon seit 16 Jahren am See Genezareth, und zwar auf dem Telkin Rot, also auf einer anderen Baustelle als aktuell Jürgen Zangenberg. Müngers Grabung reicht auch noch viel weiter in die Vergangenheit zurück, nämlich in die Eisenzeit, plus minus 1000 vor unserer Zeitrechnung.
Die Eisenzeit ist die Zeit des Alten Testaments, beziehungsweise es ist die Zeit, worüber das Alte Testament berichtet. Die Zeit, die mich speziell interessiert, ist die Zeit der Staatenbildung bzw. die Zeit, die vorausgeht. Und deshalb habe ich mich letztendlich dann auf die sogenannte Eisenzeit I spezialisiert. Biblisch gesprochen die Zeit der Richter und die Zeit der ersten Könige Israels, die Zeit von Saul, David und dann auch Salomo.
Aus dieser Zeit stammt nun also die von der Uni Bern ausgegrabene Siedlung Tel Kinrot.
Tel Kinrot ist eine unglaublich faszinierende Ortslage, weil sie sich ganz anders verhält zu dem, was wir ursprünglich aus den Schulbüchern, den archäologischen Schulbüchern über diese Zeit gewusst haben. Tel Kinrot war eine große, stark befestigte Stadt in der frühen Eisenzeit, wo die Archäologie lange, lange Zeit annahm, dass es eigentlich bloß Dörfer gab. Wir haben eine Stadt mit internationalen Beziehungen, die von Ägypten bis nach Nordsyrien, von Zypern bis nach Jordanien reichen und können damit eine Lebenswelt nachzeichnen, die ungefähr in die Zeit König Davids passt.
Dieser Ort kommt als Kinneret im Ersten Testament der Bibel vor. Kinneret, so nennen die Israelis auch heute den See Genezareth. Und drum heißt dieses internationale Forschungsprojekt mit der Doppelgrabung auch Kinneret Regional Project. Stefan Müngers Grabung auf dem Tel Kinrot ruht fürs Erste. Seine Funde aus den letzten Grabungen sind bereits im Labor und wollen jetzt fertig ausgewertet werden. Münger kann bereits beschreiben, wie die Menschen vor 3000 Jahren in Tel Kinrot gelebt haben.
Die Leute in Tel Kinrot haben üppig gelebt. Sie hatten eine sehr fruchtbare Ebene, die Ebene von Ginosar. Diese Ebene wird schon von Josephus, einem jüdischen Geschichtsschreiber, in römischer Zeit beschrieben als das Paradies. Die Ebene sei sehr fruchtbar und sehr reich an Wasser. Das sind wichtige Voraussetzungen für eine Stadt, die letztendlich, und das ist im Falle von Tel Kinrot sicherlich so, einige tausend Leute ernähren musste.
Die eisenzeitliche Stadt Kinneret dient dem biblischen Archäologen als Vergleichsmodell. So wie das Leben hier organisiert war, mag es eben auch in Jerusalem zur Zeit Davids abgelaufen sein. Nur kann die heutige 1-Millionen-Metropole Jerusalem ja nicht so ausgegraben werden. Tel Kinrot hingegen schon.
Der Vorteil von Tel Kinrot oder vom antiken Kinneret ist deshalb, dass wir eine Stadt untersuchen können. Wie hat eine Stadt damals funktioniert? Welche Leute haben dort gewohnt? Welche Handwerksbetriebe gab es? Was haben die Leute gegessen? Was haben sie geglaubt? All diese Dinge können wir an einem Ort gut und sehr detailreich untersuchen und damit auch Rückschlüsse machen auf andere Städte dieser Zeit, die wir eben nicht ergraben können.
Und was oder an wen haben sie denn nun geglaubt, die Menschen am See Genezareth in ersttestamentlicher Zeit?
Wir haben ganz wenige Abbildungen, vor allem Siegelabbildungen auf Krughenkeln, die wir analysieren können. Und da zeigt es sich, dass der Hauptgott offenbar der antiken Stadt Kinneret der Gott Reshef war. Reshef war ein Heilergott syrisch-aramäischen Ursprungs, der auch in Ägypten verehrt worden ist. Und dieser Heilergott scheint in Kinneret eine sehr wichtige Rolle gespielt zu haben. Wir wissen aber auch, dass es Göttinnen gab im antiken Kinneret. Wir wissen dies aufgrund von Figurinenteilen, die ganz eindeutig darauf hinweisen, dass es weibliche Elemente gab in der Glaubensvorstellung der antiken Bewohner dieser Stadt.
Und was ist mit dem biblischen Gott? Hat Münger den auch gefunden in Kinneret?
Den Gott der Bibel haben wir in Tel Kinrot nicht mit Namen gefunden. Doch können wir in keiner Art und Weise sagen, dass wir die antike Lebenswelt dieser Stadt vollständig verstanden haben. Dafür ist das Mosaik viel zu groß und es fehlen uns doch einige wichtige Teile, um das Bild zu komplettieren.
Stefan Münger erfährt nicht von allen seinen Kollegen in der Theologie Verständnis für seine Archäologie. Am meisten interessiert seien die Kolleginnen und Kollegen vom Fachbereich Erstes oder Altes Testament.
Ich stoße auf Interesse bei alttestamentlichen Kollegen. Doch häufig merke ich auch, dass die Tendenz da ist, dass man sagt, wir wissen ja schon alles, wir haben es in den Texten gelesen, wobei die Archäologie dann immer wieder gerne zur Illustration beigezogen wird. Ich finde diesen Ansatz eigentlich schade. Wir haben in den alttestamentlichen Texten ja nur einen Bruchteil der Alltagswelt abgebildet. Uns fehlen sehr, sehr viele Worte aus dem Alltagsleben derjenigen Menschen, die diese Geschichten letztendlich aufgeschrieben haben.
Münger will also die biblische Lebenswelt besser verstehen lernen. Und das könne man eben nicht allein anhand von Texten, zumal weil unser Bibellesen heute ja immer neuzeitlich vorgeprägt ist.
Die Bibel aus westeuropäischer, zentralwesteuropäischer Perspektive lediglich wahrzunehmen, ist letztendlich sie auch etwas zu verkennen. Man nimmt ihr eine ganz wichtige Facette, einen sättigenden Farbton, der diese Texte weniger bunt und weniger kräftig erscheinen lässt.
Die Welt der Bibel leibhaftig entdecken. Mit Stefan Münger, wie es vor 3000 Jahren war. Mit Jürgen Zangenberg, wie es vor rund 2000 Jahren war, zur Zeit der ersten Jesusanhänger. Und Israel heute erleben. Das fasziniert die Studierenden. Und mich fasziniert, wie sauber und kritisch die jungen Forschenden biblische Vergangenheiten von religiösen Gegenwarten trennen. Dazu noch einmal Damian Kessi, der an der Uni Bern interreligiöse Studien belegt hat.
Es ist sehr spannend, auch die moderne Religion eigentlich in diesem Land kennenzulernen und das erleben zu dürfen, wie hier die Interaktion zwischen drei großen Weltreligionen eigentlich stattfindet. Das ist das, was mich von der religiösen Seite gesehen eigentlich am meisten interessiert hier in diesem Land.
Und was genau hat Damian auf seinen Ausflügen im Land Israel beobachten können?
Ich fand es halt sehr spannend zu sehen, jetzt zum Beispiel den Unterschied zwischen Jerusalem, wo die Spannungen am höchsten sind, und andererseits eine Stadt wie zum Beispiel Akko, die am Mittelmeer liegt, sehr arabisch geprägt ist, wo aber das Zusammenleben zwischen den drei großen Weltreligionen und auch noch den Baha'is eigentlich ohne große Probleme vonstatten geht. Und da sieht man halt sehr stark, dass die Heiligkeit oder die religiöse Bedeutung einer Stadt natürlich zu diesen Konflikten beiträgt. Ebenso kann man auch halt innerreligiöse Konflikte sehen, jetzt wenn man zum Beispiel die verschiedenen jüdischen Gruppierungen in Jerusalem sieht, die sich alle möglichst durch die Kleidung voneinander abheben wollen, oder auch die Grabeskirche in Jerusalem, wo es auch schon Schlägereien gegeben hat zwischen unterschiedlichen christlichen Gruppierungen. Und es ist halt schon spannend, irgendwie diese Differenzen halt auch mal empirisch wahrzunehmen und die nicht nur durch die Bücher hindurch von diesen Differenzen zu hören, das aber nie wirklich lebensweltlich mitzubekommen. Ja.
Die Archäologen des Kinneret Regional Projects sind auch Theologen, halten sich aber mit Deutungen angenehm extrem zurück. Sie nutzen modernste Computertechnik, finden dank chemischer Analysen der Pflanzen- und Tierpaläontologie sogar heraus, was die Menschen vor 3000 Jahren aßen, etwa feinen Nilbarsch, importiert aus Ägypten.
Diese großen Nilbarsche, die zum Teil bis zu 1,5 Meter lang sind, dass diese am Stück oder in großen Stücken wenigstens nach Palästina gebracht worden sind, vermutlich über den Seeweg, das gibt uns auch wiederum einen Hinweis auf einen Handelsprozess, der in der frühen Eisenzeit stattgefunden hat.
Für solche Erkenntnisse wälzen biblische Archäologen also Steine und scheuen weder Schweiß noch Dreck. Sie führen exakte Messungen durch und rechnen viel. Das alles unterscheidet sie schon erheblich von reinen Schreibtischtheologinnen und Theologen. Der biblische Archäologe Stefan Münger fasst es für sich noch einmal so.
Die Archäologie kann keine theologischen Fragestellungen letztendlich beantworten. Sie kann aber helfen, theologische Aussagen zu relativieren, in einen Kontext zu stellen, in ein Klima zu versetzen. Ich glaube, ein Gleichnis zum Beispiel oder eine Geschichte, die die Wüste beschreibt, kann nur letztendlich verstehen, wer die Wüste kennt, die Hitze kennt, wer den Staub kennt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.